Die erste Lesung ist aus dem ersten Buche des Propheten Jeremia im 4. bis 10. Vers. Und das Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin da bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Die zweite Lesung ist aus dem 3. Kapitel des 1. Briefes des Paulus an die Korinther im 1. bis 13. Vers. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gebe und meinen Leib dahin gebe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und die Zungenreden aufhört und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Lasst uns hören das Evangelium, wie Lukas es uns aufgezeichnet hat im 4. Kapitel. Und Jesus fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet mir freilich die Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seinem Vaterland. Oder wenn ihr die alte Übersetzung noch in eurem Kopf habt, ein Prophet gilt nichts in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia geschickt, als allein nach Sarepta im Gebiet von Sidon zu einer Witwe. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman der Syrer. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift, durch das wir den Herrn bitten, dass er heute zu uns rede, ist genommen aus der Epistellektion, dem ersten Brief des Paulus an die Korinther, dort am Ende des 13. Kapitels. Aber wir schauen ins ganze 13. Kapitel ein wenig hinein. Da, wo er sein Denken zusammenfasst und sagt: Nun aber bleiben diese drei. Aber um es vollständig zu sagen: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wir kennen alle diesen Text, kennen wir ihn nicht? Er wird so viel gebraucht, meistens bei Hochzeiten, wird auch ein wenig verballhornt dann, denn da ist mehr drin, als wir meistens bei der Hochzeit rausquetschen können. Lass uns gleich am Anfang eine Sache festlegen. Der Glaube, von dem der Apostel hier redet, ist ja hauptsächlich eine Sache für uns, die wir tun. Denn zu sagen, dass Gott glaubt, ist ja ein wenig schräg. Gott braucht ja nicht zu glauben, er weiß ja. Und auch die Hoffnung, das Hinschauen auf das, was noch nicht ist, ist für uns, ist unsere Sache. Denn Gott hofft ja nicht, er weiß ja, er sieht's ja. Die Liebe jedoch, die Liebe im ganzen Neuen Testament wird als das Herz, das Blut, den Pulsschlag Gottes bezeichnet. Wir lieben, weil Gott liebt. So, wenn wir in unseren Betrachtungen zur Liebe kommen, denkt immer dran, ist unsere Liebe aber auch Gottes Liebe. Nun aber bleiben diese drei: Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Was könnten diese Dinge für uns bedeuten? Was könnte Paulus für seine Gemeinde im Sinn gehabt haben? Wenn der Paulus vom Glauben redet, als einer Sache, die wir in unserem Glauben eben brauchen, dann spricht er viel vom, auch in unserem Text, vom Reden und Erkennen. Das ist also vom Einnehmen, sich innen drin bestätigen lassen und es auch rauspurzeln lassen. Diese einfache Sache haben die Theologen natürlich durch die Jahrhunderte weiter bedacht. Und die Theologen haben festgestellt, es gibt eigentlich zwei Arten von Glauben. Und ganz grob gesagt, die meisten meinen, die Katholiken gehen mit einer Seite und die Protestanten mit der anderen Seite. Ich glaube aber, da ist Vermischung. Nichtsdestotrotz, das eine Verständnis vom Glauben ist, dass der Glaube eine Sache ist. Das ist eine Sache, woran man glauben muss. Ich glaube an. Und das heißt dann, das halte ich für wahr. Dabei schwöre ich. Ist das Glaubensverständnis, mit dem ihr groß geworden seid? Dagegen steht das andere Glaubensverständnis, wo der Glaube nicht eine Sache ist, sondern der Glaube ist ein Tun. Ich glaube nicht an etwas, sondern ich glaube mit. Ich traue, ich vertraue mich an. Und die beiden liegen ein wenig in der Spannung. Wie ich euch öfters gesagt habe, ich glaube, dass der Glaube, die beiden Dinge zusammen, wahrlich wichtig ist für uns, denn der Glaube, besonders nach der letzten Bemerkung, handelt ja. Und der Glaube handelt, bevor wir ein Programm fertig kriegen. Oft machen wir den Fehler und sagen, das glaubst du, nun lass uns das mal anwenden. Ja, wenn wir den Glauben anwenden müssen, dann ist der Glaube schon tot. Der Glaube, wie Luther immer wieder gesagt hat, der Glaube wendet sich selber an. Der Glaube tut ja was. Der Glaube treibt uns. Erinnert euch an die kleine Geschichte, die ich euch erzählt habe, von dem Kind, das mit einem Elternteil spazieren ging, eine Straße runter, und da hatten sie, wie wir das im alten Lande oft haben, die Mauern um die kleinen Häuser, und die Mauern wurden dann ja immer niedriger. Das zackte also so ab und zackte auch wieder rauf. Na, das Kind lief dabei und kam an eine Stelle, da war es so hoch, da wusste er nicht mehr, was er machen sollte. Was nun? Da kam ein Herr vorbei und sagte, come on, Kind, spring runter, ich halte dich. Man steht und guckt das an, kommt ein anderer Herr an und sagt, komm, spring runter. Und das Kind springt und wird gefangen. Na, sagt der Erste zum Zweiten, wieso kommt das? Ich habe das doch dem Kind auch angeboten. Und bei mir ist das Kind nicht gesprungen. Und bei Ihnen ist das Kind gesprungen. Ja, sagt er, ich bin der Vater. Vertrauen. Das Trauen und das Vertrauen im Glauben. Ein paar Worte über die Hoffnung. Wenn Paulus über die Hoffnung spricht in diesem Teil, spricht er viel von Geheimnissen. Wir wissen ja noch nicht, was kommen wird. Und er hat einen Satz, der ist mir immer wichtig. Dann werden wir erkennen, wie wir erkannt sind. Paulus ist tief beeindruckt davon, dass all unser Wissen ja Stückwerk ist. Wir leben fragmentarisch. Aber dann eines Tages wird alles zusammenfallen, weil wir erkannt werden und dann können wir auch so erkennen. Wieder haben die Theologen das weiterentwickelt. Und die Theologen haben gesagt, es gibt eigentlich zwei Arten Hoffnung. Und das steht schon in der Bibel so drin. Es gibt die Hoffnung mit Hoffnung und es gibt die Hoffnung gegen Hoffnung. Kennt ihr beide? Zum Beispiel, die Hoffnung mit Hoffnung, würden wir sagen, ist die Frau, die ein paar Monate schwanger ist. die hat was, woran sie sich hält und weiß, was da kommen wird. Das ist Hoffnung mit Hoffnung. Was ist Hoffnung gegen Hoffnung? Ja, denkt an einen Verbrecher, der genau weiß, wenn er jetzt ins Gericht kommt, jetzt kriege ich mein Urteil und nun passiert es. Und er kommt in den Gerichtshof und der Richter guckt ihn an und verhandelt und sagt dann ganz plötzlich, du bist frei. Na, das kann er doch nicht kapieren. Das ist Hoffnung gegen Hoffnung. Er hatte nichts, woran er seine Hoffnung knüpfen konnte. Das ist nach dem Neuen Testament die größte Hoffnung. Wenn wir hoffen dürfen, sogar gegen Hoffnung. Lasst es mich an zwei Beispielen klar machen. Ihr wisst, dass ich früh daran gedacht habe, in die Mission zu gehen. Habe mich 12 Jahre lang vorbereitet. Mir ist gesagt worden, wo ich hinkommen könnte. Habe da hingeschrieben in den Kongo. Und mir wurde immer gesagt, das ist so nach dem Krieg. Ihr Deutschen könnt noch nicht. Und da kann man nicht hin und da kannst du nicht hin. Da schaut jemand aus dem Kopf, das wird nichts. Ein paar Jahre, 2 Jahre, bevor ich meine Studien alle beendet hatte, kriegte ich den Brief, na jetzt ist das anders, jetzt wollen wir dich hier haben. Von da an hatte ich eine Hoffnung, dahin zu kommen, mit der Hoffnung, dass ich eingeladen war. Hoffnung mit und Hoffnung gegen. Die Gegenhoffnung? Ja, beinahe wie der Verbrecher. Wir alle leiden darunter, dass unsere Leben nicht ganz so gut ausfallen, wie wir uns das vorstellen können. Und wenn wir mit der Sprache der Schrift denken, dann ist da mal ein Gericht. Und wer hat das Gefühl, da glatt durchzukommen beim letzten Gericht? Deswegen haben die Christen immer diesen Gedanken entwickelt, das ist nun meine Burschikose, weiß ich es zu sagen, wenn ich da vor dem Richter stehe, und der sich mein, darf ich es norddeutsch sagen, vergammeltes Leben anguckt, womit ich ja eigentlich nichts verdient habe. Und dann gerade dran ist zu sagen, na, schmeiß den Kerlmann weg. Da tritt der andere, ist derselbe und doch der andere, der Jesus Christus vor mich und sagt, nein, das tust du nicht, der ist meiner, der gehört mir. Jesus Christus ist unser Heiland, er deckt uns. Er deckt uns gegen alle Anklage in jedem Gericht. Das ist die Hoffnung. Glaube, Hoffnung und nun zur Liebe. Diese Liebe, sagt Paulus selbst im Text, umgreift, ist größer als selbst der Glaube und selbst die Hoffnung, wie er da sagt. Die Liebe glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. So selbst der Glaube und selbst unsere Hoffnung, die uns so wichtig sind, bedeuten ja nicht viel, wenn sie nicht im Mantel der Liebe daherkommen können. Paulus hat eine lange Liste über die Liebe hier in diesem Kapitel. Diese Liste lieben wir ja gerade bei den Hochzeiten so. Und er zeigt uns da 8-mal negativ, was die Liebe nicht tut, und 4-mal positiv, was sie tut. Gehen wir zurück zum Text. Was die Liebe nicht tut, sie eifert nicht. Sie regt sich nicht auf. Solche Liebe. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Die haut nicht einfach drauf und dazwischen. Sie bläht sich nicht auf. Kein, das gute englische Wort, kein Puffing up. Braucht sie nicht. Sie verhält sich nicht ungehörig. Nicht wie so ein kleines naughty child. Braucht sie auch nicht. Sie sucht nicht das Ihre. Echte Liebe ist nicht selbstsuchend. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie macht kein schiefes Gesicht, wenn Sachen schief gehen. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie hält keine Liste bereit, auf dem alles eingetragen wird, gut und böse. Und denkt bloß dran, wie uns das in der Religion unserer Kindheit beigepult worden ist, dass Gott eine Liste hat von Gut und Böse, was wir getan haben. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Kann nicht sich einfach damit zufrieden geben. Das ist nur das Negative. Nun gehen wir zum Positiven. Ist ja viel wichtiger. Die Liebe ist langmütig. Fragen wir uns doch mal bei unserem Lieben, wie lange hält unser Mut aus? Wann sagen wir, nun ist basta, nun nicht mehr. Schluss, jetzt nicht mehr. Wenn wir uns ausgenutzt fühlen. Aber die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist auch, sagt Paulus, freundlich. Nicht mit einem miesen Gesicht. Nicht mit einem Draufhauen. Freundlich. Warum können wir, denkt an die Politik, nicht freundlich miteinander reden? Sie freut sich an der Wahrheit. Nicht an der selbstgebastelten, sogenannten Wahrheit, sondern an der richtigen Wahrheit. Da ist Freude dran. Ja, und sie erträgt alles. Nimmt alles auf sich und trägt es. Diese Liebe, die kennen wir ja, die kennt ihr ja auch beim griechischen Wort, das wird viel gebraucht, die Agape-Liebe. Und diese Agape-Liebe übertrumpft und schließt ein all die anderen Formen von Liebe, die wir kennen. Die erotische Liebe, die Freundesliebe, Kindesliebe, Volksliebe, was immer an Liebe da ist, ist eingeschlossen in die Agape. Was ist das Besondere dann an dieser Liebe, zu der wir gerufen werden? Das ist keine Liebe, die da sagt, ich liebe dich, weil. Das ist keine Liebe, die darauf guckt, was hast du verdient. Der verdient ja gar nicht anders. Das muss ihm ja so geschehen. Diese Liebe guckt nicht da drauf. Da ist kein Weil dabei. Das aber auch nicht, das geht ja rückwärts. Hast es nicht verdient. Aber auch vorwärts, da ist keine Absicht dabei. Diese Liebe, die tut das nicht, um irgendetwas zu erreichen, um etwas zu kaufen. Denk mal dran, manchmal in unserer Liebe wollen wir nicht die gute Stimmung von jemandem erkaufen. Nicht. Sondern diese Liebe ist, wofür wieder im Englischen das gute Wort besteht, unconditional. Unconditional. Ohne ein Motiv und ohne eine Absicht. Ist uns solche Liebe begegnet? Ist sie an uns geschehen? Haben wir sie vielleicht sogar mal tun können? Ich denke dann immer an das Beispiel, das ich euch auch schon erzählt habe. Als ich jung als Missionar im Kongo war, als Katanga sich selbstständig machte vom Kongo, lebten wir so 120 Kilometer landeinwärts von dem letzten Zipfel, der heute Lubumbashi heißt, das war damals Elisabethville, auf einer Missionsstation. Und so ungefähr 15 Kilometer zurück war Jadotville, heute ist das Likasi, und da war die Post. Die Post kam zu uns auf die Missionsstation so ein, zweimal die Woche. Und wir haben festgestellt, wenn wir uns ein Postfach mieten bei der Post, dann können wir unsere Post früher kriegen. Also haben wir uns ein Postfach gemietet und einmal, zweimal die Woche sind wir dann alle oder einer von uns reingefahren in den Ort, haben auch noch ein paar Sachen gekauft, da im belgischen Laden und so, und dann zurück zur Missionsstation mit unserer Post. Und einmal fahre ich mit meinem Jungen alleine, da war man eben zwei. Und damals hatten wir nicht all die Vorschriften, der saß neben mir vorne im Auto. Wir fuhren, und was wir nicht wussten ist, dass die katangesische Armee, die sich jetzt selbstständig machte von den anderen Kongolesen, Straße gesperrt hatten. Da waren nun so 30, 40, 50, 60 von diesen Knaben da, meist alle betrunken. Die stoppen uns natürlich. Das andere Problem war, dass mein Auto weiß war. Und weiß war die Farbe der Vereinten Nationen. Und das war sowieso gefährlich, obwohl ich alles draufgeschrieben hatte, Missionsstation und sowas. Naja, die halten uns an. Steig aus! Ich gucke mal ein paar Monate da. Ich konnte mich auf Swahili nicht ausdrücken. Und Französisch kannten die nicht. Was nun? Zogen mich aus dem Auto, packten mich beim Vordersitz übers Auto, Hände übers Auto. Und ich sah meinen Jungen. Und mein Gedanke war, oh Gott, wenn mir jetzt was passiert, du kannst mich haben. Pass auf den Jungen auf, pass auf den Jungen auf, pass auf den Jungen auf. Wenn die mir die Chance gegeben hätten und gesagt hätten, ja, wir nehmen entweder dein Leben oder sein Leben, ich hätte gerne gesagt, hau mir den Kopf ab. Gib den Jungen seiner Mutter wieder und lass ihn groß werden. Ja, mit dem Gewehrkolben, der kam runter auf mich, aber hat mich vermisst. Ein Stück daneben und hat so eine Beule im Auto gehabt. In dem Moment kam ein Offizier, sprach Französisch, ich habe es ihm erklären können und wir wurden befreit. Aber der Augenblick, meinen zweijährigen Jungen, und für mich wahrscheinlich das Ende. Für den hätte ich alles getan. Alles getan. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe, von dem wir manchmal sagen, Gott hat eine seltsame Mathematik. Bei uns gibt es 1, 2, 3, 4. Da gibt's Erste, das sind die ganz oben, die haben viel Geld. Zweite sind die Mittelklasse, Dritte sind die Unteren. Wir machen Unterschiede zwischen 1, 2, 3. Gott kann so nicht zählen. Gott zählt 1, 1, 1, 1. Du bist Nummer 1, du bist Nummer 1, du bist Nummer 1, ich bin Nummer 1. Wie kann der bloß seine Welt zusammenhalten auf diese Art und Weise? Ja, wir können direkt sagen, wie es oft gesagt wird, in der Schrift schon. Gott kann nicht zählen, der verschwendet alles. Alles gibt so reichlich, dass da viel, viel mehr ist, als unbedingt nötig ist. Es wird nicht kalkuliert. Gottes Liebe kalkuliert nicht. Warum? Kein Motiv, keine Absicht. Gott ist. Gott ist die Liebe. Ist noch nicht lange her, ist mir ein Gedanke gesagt worden in einer Predigt, wo der Prediger sagte, Gott will ja gar nicht deine Sünden haben und damit rumspielen. Die sind ja vergeben, die sind ja weg. Ich werfe alle deine Sünden hinter dich, steht im Jesaja. Gott will auch nicht deine Errungenschaften haben, mit denen du in den Himmel willst. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Interessiert Gott gar nicht. Gott will dich. Nichts das. Nichts anderes. Dich. Mich. Oh, liebe Schwestern und Brüder, nimmt es mit. Gott will dich, weil er dich lieb hat. Gott will mich, weil er mich lieb hat. Und vielleicht können wir jetzt zusammenfassend verstehen, was Jesus getan hat, als er gefragt wurde, was ist das größte Gebot? Und er zitiert das Alte Testament. Liebe Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem Geist und mit deinem ganzen Leib, mit allem. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du liebst dich ja sowieso über alles selber. Dieselbe Energie steck mal rein und liebe den anderen mit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir Gnade. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.